Hallo alle zusammen. Schön euch wieder zu sehen. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal da war? Zum Predigen? Das haben wir letzte Nacht wieder gemerkt. Das ist genau ein Jahr her. Weil der Junge, der nebenan wohnt, hat letztes Jahr seinen 17. Geburtstag gefeiert. Und dieses Jahr hat er seinen 18. Geburtstag gefeiert. Und Ruth und ich durften daran teilnehmen. Dürft ihr euch natürlich fragen, wie wir daran teilgenommen haben. Aber dieses Mal waren wir gut vorbereitet, wir hatten Oropax. Ruth ist extra noch gefahren und hat welche gekauft, weil ich hatte sie vergessen. Und dann haben wir festgestellt, Oropax sind super. Wir haben gut geschlafen und die Kinder nebenan haben schön gefeiert. Ja, schön, dass ich da sein darf. Schön, euch wiederzusehen. Und wisst ihr, schön über dieses Thema zu predigen, weil das ist mein Thema, die Güte Gottes. Das ist die Güte Gottes hat mein Leben verändert. Euers auch? Ja, ja, hier gehen die Daumen hoch. Und meine Predigt heißt die Güte Gottes in Aktion, weil die Güte Gottes hat mich überall da getroffen, wo ich dachte, also wo die Umstände so erdrückend waren, da hat mich die Güte Gottes umso mehr getroffen. Und ich möchte heute in einer Art und Weise über die Güte Gottes sprechen und euch da abholen, ich hoffe, ich kann euch da abholen, wo ihr gerade steht. Ich habe übrigens die Predigt von letztem Jahr nochmal gelesen und da gab es einen Passus, wo ich gesagt habe, dass Gott uns echt was zumutet. Die Energiepreise steigen, die Lebensmittel werden immer teurer. Wir werden stark herausgefordert, wenn es um Versorgung geht. Und da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht, dass das so schlimm wird. Und dachte, wow, jetzt stehe ich wieder hier und lese das. Und das ist ja noch viel extremer geworden, als ich eigentlich dachte, dass es jemals werden könnte. Und es könnte sein, dass es tatsächlich auch noch schlimmer wird. Aber wir wollen das jetzt nicht herbeireden, auf gar keinen Fall, aber wir wollen gut vorbereitet sein. Wenn nicht wir, könnten Hoffnung in eine Welt bringen, die gerade an vielen Stellen eine Bankrotterklärung abgibt. Und da möchte ich euch ermutigen, die Güte Gottes in Aktion. Also wenn wir die Güte Gottes mit einer rein menschlichen Perspektive erklären wollten, das merken wir ja jetzt oder das merken wir immer, wenn Leute sagen, ach, kann das ein guter Gott zulassen? Ist das ein guter Gott? Was ist das denn für ein Gott? Wir können die Güte Gottes nicht mit einem menschlichen Blickwinkel erklären. Es ist unmöglich. Wer weiß das? Wer hat das schon erlebt? Das geht nicht, das greift immer zu kurz. Wir können auch nicht erklären und unterscheiden mit einem menschlichen Blickwinkel, was gut und was böse ist. Das wird immer zu kurz greifen. Und ich habe hier so ein dogmatisches Papier gefunden von der evangelischen Kirche, die das ganz gut versucht zu erklären. Das werde ich euch jetzt nicht alles vorlesen, weil das eben dogmatisch ist. Ist ja manchmal ein bisschen trocken. Aber ich fand ganz gut, wie der Verfasser das aufgearbeitet hat und wie er sagte, dass zurzeit eine große Unklarheit herrscht. Und ich glaube nicht nur zurzeit, aber die wird immer größer. Was ist eigentlich gut und was ist böse? Und er hat das richtig auseinandergenommen und erklärt das auf gute Art und Weise, dass es menschlich so viele Lösungsversuche gibt, zu erklären, was gut und was böse ist. Und am Ende merken wir, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, die strauchelt, die einen Abwärtstrend erlebt in den Erklärungen, was richtig und was falsch und was gut und was böses ist. Was da alles Platz hat, da wird uns ganz anders. Ja, also wenn wir in die Kindergärten gucken, was da gelehrt wird, wenn wir die Ehe für alle, also was alles möglich ist plötzlich, was wir alles für richtig erklären und was falsch sein soll, da merken wir, das führt zu einem ganz großen Verwirrspiel. Und er sagt, es ist, als ob der Nagel fehlte, wo wir das Bild aufhängen können von dem, was wirklich gut ist und böse ist? Und wer ist eigentlich der, wo wir Orientierung finden in der Auseinandersetzung, was gut und was böse ist? Und er sagt, es gibt nur einen, der der Nagel ist, der der Orientierungspunkt ist. Das ist Gott selber. Weil er ist der Einzige, der den Anspruch hat, gut zu sein. Er hat das, was gut ist, geschaffen. Er ist der, der uns Orientierung gibt an dem, was gut und böse ist. Und er ist der, der auch dieses Bild malen kann in unserem Leben, was gut ist für uns. Ganz schön provokativ. Kennt ihr das, wenn ihr in Umständen steckt und denkt, wenn nur dieser Umstand sich verändern würde, dann wäre alles gut. Wer kennt das? Ich kenne das. Ich kenne das zur Genüge. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gut ist dann alles geworden, wenn ich eine Bankrotterklärung abgegeben habe und gesagt habe, Herr, ich gebe das jetzt auf. Du darfst dein Bild malen, was gut ist. Ich akzeptiere das. Und ich hänge es dann auch an diesen Nagel. Ich habe mich ja entschieden, der Nagel ist der Orientierungspunkt, was gut und böse ist, bist du. Da hänge ich das auf. Und das wird gut werden, das wird ein gutes Bild sein. Also Gott ist der Einzige, der den Anspruch hat, gut zu sein. Und das müssen wir für uns festhaben. Und ich weiß, das ist provokativ, ich weiß, das ist schwierig, gerade wenn es uns nicht gut geht, aber ich möchte euch heute so ein bisschen helfen, da einen Weg hineinzufinden, da mit mir und dem, was ich erlebt habe und auch zum Teil überlebt habe, muss ich wirklich sagen, übereinzustimmen. Und ich möchte mal anfangen mit einer Geschichte aus Markus 10, 18 bis 27. Und zwar ist das die Geschichte vom reichen Jüngling, der eben keine Bankrotterklärung abgeben wollte. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Und da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, jetzt müsst ihr aufpassen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wisst ihr, mein Leben Jesus zu geben, ich nehme an, ihr habt alle euer Leben Jesus gegeben. Ihr habt euch taufen lassen, die meisten von euch wahrscheinlich. Ihr habt euer Leben durch die Taufe in den Tod gegeben und seid auferstanden mit Jesus Christus in dem neuen Leben, in der Kraft des neuen Lebens. Aber was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass ich dieses Leben, diesem Leben immer mehr Vortritt gebe als meinem Leben. Wenn Jesus sagt, komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach, dann heißt das nicht, dass ich irgendwelche schwierigen Dinge tragen muss, sondern es heißt, dass ich bereit bin, mir selber, meinen Vorstellungen, all den Dingen, die ich dachte, so muss Leben gehen, so muss das funktionieren, all den Dingen erkläre ich mich für gestorben. Und ich erkläre mich für lebend, all den Dingen, die das meinen, was Gott meint. Die sagen, das ist gut, was Gott sagt, was gut ist. Und wisst ihr, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist die Zeit, in der ich bin. Das ist das, was ich schon lange auf meinem Herzen spüre. Gott legt seinen Finger auf mein Herz und sagt, Christine, wo sind die Dinge, wo du immer noch selber denkst, das muss so und so laufen, das muss so und so gehen. Und wenn das nicht so geht, dann mache ich das nicht, dann kann ich das nicht. Das ist unmöglich. Wo sind deine Vorstellungen, wo ich noch nicht reinreden darf? Wo hast du Dinge in deinem Leben, die du noch nicht losgelassen hast, wo du immer noch selber Herr bist über dieses gewisse Ding? Kennt ihr das? Und ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo Gott seinen Finger darauf legt und uns ermutigen möchte und sagen möchte, hey, gib mir das Ding. Gib mir dieses Ding, wo du denkst, wo du vielleicht gar nicht bewusst denkst, dass du das selber machst, aber wo du immer noch nicht mit meiner Größe, meiner Güte und meiner Souveränität rechnest. In Matthäus 16, 25 steht, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Alles Verse, die wir kennen. Aber wisst ihr, wenn Gott uns manchmal etwas nehmen will, ich kenne das, dann ist das wie eingewachsen in mein Fleisch. Es ist, als ob er mir etwas aus dem Leib reißt, was so sehr zu mir gehört, dass ich gar nicht mehr wusste, dass es meins ist und dass ich es eigentlich loslassen sollte und Gott mir dafür etwas anderes geben möchte. Es gehört so sehr zu meinem Habitus, dass ich gar nicht mehr checke, dass es auch anders gehen könnte. Und ich habe zum Beispiel so ein Ding, was ich immer gesagt habe, ich habe immer sorgfältig darauf geachtet, dass ich genügend Kraft habe, dass ich genügend Substanz habe, mein Leben zu erledigen, die Ziele zu erreichen, die ich habe, das zu tun, was ich tun muss. Und das ist ja an und für sich auch gar nicht schlecht. Wir müssen ja auch gut haushalten mit unseren Ressourcen. Aber als Jesus anfing, seinen Finger auf mein Herz zu legen und zu sagen, gib mir das, was du noch so sorgfältig als deins betrachtest, was du mir aber geben solltest, damit ich dir meins geben soll, dann ist mir aufgefallen, dass dieses Reden aufhören muss, immer ich kann nicht mehr. Oder mir reicht jetzt nicht mehr die Kraft für dies oder jenes. Das kann ich jetzt nicht machen. Da fehlt mir die Substanz zu. Oder wenn ich so und so leben müsste, kannst du vergessen, so kann ich mir nicht vorstellen zu leben. Kennt ihr das? Oder wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz verliere in der jetzigen Zeit. Keine Vorstellung, wie es weitergehen würde. Das wäre eine Riesenkatastrophe. Dann wäre so quasi für mich die Welt zu Ende. Kennt ihr diese Dinge in eurem Leben, wenn ihr darüber nachdenkt, dann kommt ihr zu einer Bankrotterklärung. Wenn ihr mal wirklich darüber nachdenkt. Eine Bankrotterklärung ist aber nicht das Ende für uns als Kinder Gottes, sondern sie ist der Anfang, wo Gott endlich mal machen kann. Der Umstand, in dem du stehst, der jetzt so hart daherkommt und dich und alles von dir abfordert, ist nicht das Ende, sondern wenn du lernst, Gott seine Hand darauf zu legen, damit etwas zu machen, wie er es möchte, seine Vorstellung in deinem Leben da groß werden zu lassen, sein Reden in deinem Leben groß werden zu lassen, dann passiert ein Wunder. Das ist die Güte Gottes. Er kann ein Wunder tun, genau an dem Punkt, wo du bereit bist, eine Bankrotterklärung abzulegen. Und ich habe einfach mal mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Bewusstsein angefangen, Ja, Herr, ich möchte dir mein Leben ganz geben. Ich möchte Offenbarung darüber haben, wo ich noch Dinge selber mache, wo ich Dinge noch festhalte, wo ich noch denke, das muss genau so laufen. Und dann habe ich angefangen, immer diesen Vers zu lesen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Ich habe so quasi Gott eine Berechtigung gegeben, an dem Punkt in mein Leben zu sprechen, wo ich eben selber dachte, was gut ist, wo ich eigene Wege ging und habe gesagt, Herr, prüfe diese Wege und nimm sie weg aus meinem Leben. Ich gebe dir die Berechtigung dazu und lehre mich neue Wege. Und in diesem Prozess bin ich gegangen und habe erlebt an einer Stelle, das fand ich ganz interessant und das ist jetzt wieder der gute Gott, durch das Lesen dieses Verses ist mir irgendwann plötzlich aufgefallen, hey, du sagst ja gar nicht mehr die ganze Zeit, ich kann nicht mehr. Und ich bin nach extrem vollen und anstrengenden Tagen nach Hause gekommen und habe gedacht, oh, du hast ja gar nicht gedacht, ich muss dringend ins Bett, ich kann nicht mehr. Oder wenn jetzt noch einer ranruft, dann flippe ich aus. Dann ist es mir definitiv zu viel. Ich habe aufgehört. Das war weg. Gott ist in seiner Güte gekommen und hat das Ding einfach weggenommen und hat in mir eine Substanz geschaffen, die übernatürlich ist. Sodass ich heute nach einem anstrengenden Tag mich tatsächlich in einer Küche von einer lieben Schwester wiederfinde. Und es ist abends um 8 Uhr und sie sagt, kannst du dich noch mal hinsetzen? Ich muss mein Herz ausschütten. Da hätte ich früher gedacht, Prost, Nelke, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Und ich setze mich hin mit einer Freude und höre ihr zu und die Freude wird immer größer. Und ich sage, Herr, das ist ein Wunder. Du hast ein Wunder in meinem Herzen getan. Ich habe hier eine Substanz und eine Freude, meiner Schwester zu dienen, obwohl es 8 Uhr ist und ich eigentlich jetzt gerne mal nach Hause gegangen wäre. Ein Punkt, wisst ihr, es ist sowas Kleines, aber ich habe das auch in großen Dingen erlebt. Es gibt so ein Bild. Wer kennt dieses Bild von dem Mädchen, was so einen kleinen Teddy festhält? Und diesem Mädchen steht Jesus gegenüber und er hat einen riesigen Teddy hinter seinem Rücken. Ich wollte euch das Bild gerne mitgeben, aber da ist ein Urheberrecht drauf und ich hätte sehr viel Geld zahlen müssen, um euch das zu zeigen. Sucht mal im Internet das Bild, das Mädchen und der Teddy. Oder Jesus und der Teddy. Und Jesus steht vor ihm und sagt, vertrau mir einfach. Und das Mädchen hält den Teddy fest und sagt, aber ich hab's doch so lieb. Es ist mir doch so lieb. Es ist ein Ringen, es kann nicht loslassen. Und es ist doch so häufig in unserem Leben so, wir sind in Umständen und rödeln und rödeln und rödeln und Jesus steht vor und sagt, hey, gib mir das Ding doch endlich mal. Lass doch mal los. Es ist nicht der Umstand, der das große Problem ist. Das große Problem ist, dass du mir noch nicht vertraust, dass du selber noch keine Bankrotterklärung abgegeben hast. Okay, ich gebe dir das Ding jetzt und ich entscheide mich, du hast etwas Gutes für mich. Wisst ihr, ich bin jahrelang mit der Autonummer rumgefahren von Römer 8,28, weil das mein Lernfeld war. Wer weiß, was Römer 8,28 aussagt? Hier, Ruth. Genau, denen, die Gott lieben müssen, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dann kommt noch denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir sind Kinder Gottes, wir haben einen guten Vater im Himmel. Und wenn wir lernen, das Ding loszulassen, dann ist nicht mehr der Umstand das Problem, dann ist nicht mehr dieser Druck das Problem und die Herausforderung, sondern wir erklären uns für bankrott. Und wir gehen diesen Weg des Loslassens mit dem Herrn und wir erleben die Güte Gottes auf diesem Weg. Im Laufen erleben wir die Segnung Gottes. Es geht nicht anders. Es geht nur so. Das ist das Wunder. Deshalb können wir die Güte Gottes menschlich nicht erklären und wir können auch nicht, bevor wir nicht losgelassen haben, häufig erklären, wie gut Gott ist. Sondern wir lernen die Güte Gottes häufig da kennen, wo wir unseren Bankrott erklären, wo wir loslassen, wo wir uns dieser Herausforderung stellen und sagen, Herr, ich gebe dir das Ding jetzt, heute Morgen wieder und ich vertraue darauf, dass du eine gute Lösung hast dafür. In Jakobus steht, alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Wisst ihr, Gott ist der gute Geber aller Gaben. Und wenn es in eurem Leben jetzt nach absolut Schrecklichem aussieht, gar unlösbaren Problemen, dann ist es vielleicht dran, dass ihr sagt, ich erkläre jetzt einen Bankrott. Und ich übergebe das jetzt dir und du wirst mir zeigen, wie das laufen soll. Ich vertraue dir, dass du einen besseren Plan hast. Wir sagen das häufig so leicht, aber wir wissen, dass das manchmal ist, kennt ihr das, wie eine Wand, wo wir keinen Durchbruch haben. Wir können da nicht durchdringen. Da findet ein Kampf statt. Der Feind weiß, was passiert, wenn ihr nämlich durchdringt, wenn ihr das loslassen könnt. Da hat er nämlich schon halb verloren. Jetzt geht es noch darum, dass wir im Loslassen bleiben können, dass wir diesen Weg beschreiten können und dass wir erleben, wie das Gute denn aussieht, wenn wir losgelassen haben. Und wer weiß, dass das häufig so anders aussieht wie unsere eigene Vorstellung? Wisst ihr, die meiste Zeit meines Lebens war ich alleinerziehend. Und ich habe mit 9 Jahren im Bett gelegen und habe gedacht, wenn das Jahr 2000 ist, was ist dann mit deinem Leben? Und da war ich schon prophetisch, obwohl ich gar nicht gläubig war. Dann habe ich so gedacht, kann ich mich heute noch erinnern, dann hast du 3 Kinder und bist glücklich verheiratet. Und das war tatsächlich so. Ich hatte 3 Kinder und ich war glücklich verheiratet. Und 2004 war es aus mit meinem Glück. 2004 war ich getrennt, alleinerziehende Mutter. Und mein größter Wunsch, meine Vorstellung von beglückendem und schönem Leben war immer, eine Familie zu haben, verheiratet zu sein, einen tollen Mann zu haben, Kinder zu haben. Das war für mich das höchste Glück im Leben. Und jetzt stehe ich vor einer Zeit, ich habe die meiste Zeit meines Lebens, war ich alleinerziehend und ich sage, es war die beste Zeit meines Lebens. Wie kann das sein? Wie geht sowas? Gott hat seinen Finger auf mein Leben gelegt und hat gesagt, Christine, du musst lernen, loszulassen. Gib mir deinen Teddybär. Gib ab. Und es war die Hölle. Es war so schwierig. Aber ich hatte Geschwister, die an meiner Seite waren. Ich hatte eine Familie, die für mich gebetet hat. Und das sage ich euch als Gemeinde. Wenn ihr Menschen um euch habt, die genau diesen Prozess durchlaufen, wo ihr wisst, es wäre wichtig, dass sie loslassen können, damit sie die Güte Gottes erleben, dann unterstützt sie im Gebet. Prügelt sie nicht, indem ihr sagt, ihr müsst einfach mal so und so und so und dann wird schon alles gut werden. Sondern Gott hat einen guten Plan mit jedem seiner Kinder. Und er hat einen eigenen Weg, uns diesen Prozess zu lehren. Und wir brauchen Unterstützung in diesen Prozessen. Ich brauchte Unterstützung. Der Prozess ist durch ganz viele Tränen gegangen. Aber der gütige Gott hat immer wieder zu mir gesprochen. Ich habe mich entschieden, ich hatte diese Autonummer, ich habe mich entschieden, ich werde mich immer wieder auf Gott ausrichten, immer wieder diesen Nagel suchen, wo dieses Bild aufgehängt werden kann, was der Herr mir malt in dieser Zeit der Trauer, in dieser Zeit des tiefen Verlustes, wo Gott buchstäblich meine Träume, meine Lebensträume aus meinem Fleisch gerissen hat. Und heute kann ich sagen, ich bin glücklich geschieden. Natürlich wollen wir Scheidung nicht als etwas hinstellen, was gut ist. Das ist nicht gut vor Gott, aber Gott hat meine Familie in Ordnung gebracht. Gott hat mich durch Loslassen gelernt, komplett zu vergeben. Für wen ist es dran? Wisst ihr, spürt mal für mich. Was ist für euch? Spürt mal, was ist dran, loszulassen? Was ist dran, wo Gott seinen Finger drauflegt und sagt, hey, gib mir doch mal deinen Teddy. Ich möchte dir etwas schenken. Das ist nicht der Umstand, der das große Problem ist, in dem du jetzt gerade bist. Ich kann aus allem etwas Wunderbares machen, sondern das Problem ist, dass du mir das Ding nicht geben kannst. Das Problem sind nicht die Menschen in meinem Leben, die immer noch nicht so funktionieren, wie ich mir das eigentlich wünsche. Das Problem ist nicht das Geschäft, was nicht gut läuft. Das Problem ist nicht in erster Linie deine Arbeitslosigkeit oder dein Bankkonto, was immer auf der Kippe steht. Das Problem ist, dass ich so schwer habe zu vertrauen, dass Gott gut ist und dass er was Gutes für mich vorbereitet hat und dass ich trotzdem loben und danken kann, auch wenn mein Leben im Moment eine Zumutung ist. Und ich habe herausgefunden, dass auf diesem Weg des Gehens, des Unterwegsseins so viele Segnungen zu mir gekommen sind. Und wisst ihr, es gibt ja so ein Beispiel in der Bibel, was mich total begeistert, wenn es darum geht, zu erleben, wie Gott Charakter schleift und mit seinen Segnungen ins Leben hineinkommen kann, auch wenn alles richtig schitter aussieht. Und das ist das Leben von Mose. Die Berufung von Mose ist eine richtige Zumutung. Das Beispiel vom reichen Jüngling war doch eine richtige Zumutung, oder nicht? Gott sagt, gib mir alles. Du musst alles, also ich meine, stellt euch das mal vor. Gott sagt, ihr gebt jetzt alles ab. Räumt euer Konto und gebt es der Schwester XY, die braucht das jetzt. Sind wir bereit dazu? Das geht durch Sterben, das geht durch viele Kämpfe. Und ich kann mitfühlen mit dem reichen Jüngling. Ihr nicht auch? Aber Jesus sagt, was bei Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist das Wunder der Güte Gottes, mit dem wir immer rechnen müssen. Und mit dem wir gerade in dieser Zeit vor allem rechnen müssen, weil wir Christen sind jetzt die Hoffnung. Wir Christen haben diesen Nagel, den die Menschen nicht haben, die Gott nicht kennen. Diesen Orientierungspunkt, den die Menschen nicht haben. Und letztendlich werden sie zu diesem Orientierungspunkt kommen. Damit wollen wir rechnen. Die Menschen werden kommen, weil sie spüren, uns fehlt etwas. Und das wird zunehmen in dieser Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir genau an den Stellen lernen, unseren Charakter schleifen zu lassen. Den Dingen zu sterben, die uns selber noch so wichtig sind. Und am Leben von Mose können wir das so gut lernen. Weil das, was Gott mit Mose gemacht hat, war eine reine Zumutung. Ich frage jetzt nicht, wer in seinem Leben die Zumutung empfindet. Eine Zumutung empfindet, so wie sein Leben jetzt gerade aussieht. Und sagt, Gott, das, was du mir jetzt auferlegst, ist eine richtige Zumutung. Aber für Gott ist eigentlich nichts eine Zumutung. Für ihn ist nichts unmöglich. Das möchte ich euch zurufen. Und ich möchte euch deswegen zurufen, weil bei Mose sehen wir, was er aus dieser Zumutung gemacht hat und wie es ihm gelungen ist, sich immer wieder an den Herrn zu wenden und da diesen Nagel zu finden und die Güte Gottes zu finden und wieder weiterzulaufen. Wir finden die Güte Gottes nicht im Sitzen und Warten, bis alles gut wird, bis der Umstand sich verändert hat. Wir finden ihn nur im Loslassen und darin, dass wir uns dieser Zumutung stellen. Also ihr müsst euch vorstellen, Mose ist gerade geflohen, er ist in die Wüste geflohen und hat gedacht, ich setze mich jetzt da, ich werde jetzt Hirte, das hat alles nicht geklappt in Ägypten. Er hat ja versucht, seinem Volk zu helfen und hat dann einen Bruder, also jemanden, hat einen Aufseher der Ägypter umgebracht, um einem Bruder zu helfen, der von den Ägyptern geschlagen worden ist. Das, kennt ihr die Geschichte von Mose alle? Und das ist gar nicht gut gekommen. Also seine Geschwister aus dem Volk Israel haben gesagt, wie bist du denn drauf? Möchtest du Recht sprechen über uns? Du hast gerade einen umgebracht. Und das hat Mose so aufgewühlt, dass er erstmal aus der Situation heraus geflohen ist in die Wüste. Er hat da eine Familie gegründet und er ist Hirte geworden. Und es sah alles so aus, als ob er sich da jetzt zum ruhigen Leben niederlassen könnte und da bleiben könnte. Aber da kam eine Zeit, wo Gott ihm begegnet ist im brennenden Dornbusch. Und ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo Gott uns auch begegnen möchte. Ganz speziell begegnen möchte, ganz persönlich. Wo er plötzlich wieder den Finger auf unser Leben legt und sagt, hey, nichts mit zur Ruhe setzen und dich irgendwo absondern. Ich rufe dich jetzt nochmal. Du bist wichtig im Reich Gottes. Und Mose hat sich rufen lassen und hat sich wahrscheinlich häufiger gewünscht, er hätte sich nicht rufen lassen. Aber er hat sich rufen lassen, weil er sich diesem Dornbusch genähert hat und gucken wollte, warum der nicht verbrennt. Und Gott hat ihm dann den Auftrag gegeben und hat gesagt, weißt du was, du sollst jetzt ein Millionenvolk aus Ägypten führen. Hat euch Gott schon mal einen Auftrag gegeben und dann habt ihr schon mal einen Auftrag vor der Brust gehabt, wo ihr dachtet, Hilfe, wie soll das dann gehen? Da gehe ich doch lieber gleich zurück dahin, wo ich herkomme und lass das mal schön. Eine Zumutung. Gott ist uns manchmal eine Zumutung. Aber in dieser Zumutung, da erleben wir jetzt, wie Mose damit umgeht. Und das ist für uns jetzt ganz wichtig. Hört mal gut zu. Mose wird jetzt also nicht ausgerüstet und fertig gemacht, dass er dieser Zumutung perfekt entgegentreten kann. Sondern Mose fragt Gott, ja, wie soll das denn alles gehen? Wie sollen die denn auf mich hören? Ich bin ja gerade die Persona non grata da, ich musste da ja flüchten. Wie soll das eigentlich alles gehen? Du berufst mich, ich bin der am wenigsten qualifizierteste Mensch für diese Aufgabe. Und dann sagt Gott, so ganz lapidar, ja geh doch einfach mal hin und sag denen, der Gott, der ich bin ist, der spricht zu euch. Na, das finde ich ist ja eine klasse Ausrüstung, ja? Du kommst jetzt, also du fragst, wie soll ich zum Bürgermeister gehen? Und dann sagt er, in welchem Namen kommst du denn zu mir? Und ich sage, ich komme im Namen Gottes, der sagt, ich bin. Und ich soll dir jetzt mal sagen, von Gott, mach doch das mit den Regierungsgeschäften mal so und so. Würdet ihr da euch gut ausgerüstet fühlen? Also ich nicht. Ich finde es eine ziemliche Zumutung. Na, Mose fand das ja auch und hat also Gott gesagt, also nee, also das wird nicht funktionieren. Und dann hat Gott ihm mal noch gesagt, hey, jetzt guck dich doch mal an, du hast so einen Stab, du hast Autorität, die habe ich in deine Hand gegeben. Und jetzt schmeiß diesen Stab doch mal auf die Erde und das hat er dann gemacht und dann wurde aus diesem Stab eine Schlange. Und dann hat Gott gesagt, jetzt nimm die Schlange am Schwanz, hat er gemacht und dann wurde aus der Schlange wieder der Stab. Gott hat Mose gezeigt, welche Autorität er ihm gegeben hat. Also er rüstet ihn aus mit dem, ich bin Gott, das muss genug sein, wenn ich mit dir bin und das, da werden die auch auf dich hören. Und er hat ihn ausgerüstet mit Autorität. Und er erklärt ihm jetzt ganz genau, wie er das machen soll. Also ihr merkt, Mose ist nicht qualifiziert, aber er wird ausgerüstet. Gott gibt ihm klar Anweisungen, wie er jetzt zu diesem Volk gehen soll und zu diesem Volk reden soll. Und dann passiert etwas. Und das kennen wir auch. Wir lassen uns rufen und berufen und dann scheint alles schief zu gehen. Ist das nicht eine Zumutung? Jetzt sind wir doch treu gegangen und es läuft absolut nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Gehört auch dazu, zu diesem Loslassen und die Güte Gottes erleben. Und ich sage euch mal hier, wie das bei Mose gegangen ist. Und zwar findet er sich jetzt wieder vor dem Haus des Pharao und die Aufseher der Israeliten sind zum Pharao reingegangen, weil das Volk hat sich bereit erklärt, sich aufzumachen mit Mose, das Volk hat sich bereit erklärt, mit ihm den Weg zu gehen, aber es ist viel schlimmer gekommen. Sie wurden dazu verdonnert, das Stroh, um die Ziegel zu brennen, die sie brauchten, um die Häuser zu bauen, selber zu suchen. Sie wurden noch mehr geschlagen als vorher. Also der Zustand des Volkes Israel hat sich nach der Bitte von Mose, als er zum Pharao ging und sagte, lasst das Volk frei, lasst uns ziehen, verschlimmert. Es wurde noch schlechter. Und die israelitischen Aufseher sind zum Pharao gegangen und wollten in dieser Situation mit ihm reden. Und das hat auch nicht geklappt. Und Mose und Aaron standen vor der Tür. Und dann kamen sie heraus und sagten: Was für eine Schnapsidee ist euch eigentlich eingefallen? Ihr habt dem Pharao noch das Schwert in die Hand gegeben, mit dem er uns umbringen kann. Ist das nicht ein vernichtendes Statement? Ist das nicht eine Zumutung? Ich finde, das ist eine Zumutung. Und Mose macht aber das einzige Richtige. Er geht zum Herrn und sagt: Herr, jetzt guck dir dieses Durcheinander mal an. Guck mal, was wir jetzt hier angerichtet haben. Wie soll das jemals gut gehen? Und ich glaube, das ist das Allerbeste, was er machen konnte. Er hat gelernt, er hat vorher schon gelernt und er wird ab diesem Zeitpunkt noch weiter lernen, dass die Segnungen Gottes nicht im Voraus kommen, sondern die kommen beim Laufen. Und das Einzige, was mir übrig bleibt, und es ist das Beste, was mir übrig bleibt, ist, wenn ich damit rechne, dass Gott nie zu spät kommt. Wenn ich bereit bin, meine Vorstellungen, wie Dinge laufen müssen, komplett immer wieder auf den Altar Gottes zu legen. Und zu sagen: Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und was machen wir jetzt in diesem Durcheinander? Und Gott lehrt Mose immer und immer wieder. Es ist nicht etwas, was vor seinem Auftrag und bei der Berufung abgeschlossen ist, sondern ist es ein Weg, den er jeden Tag mit dem Herrn geht. Jeden Tag hat er diese Herausforderung mit einem störrischen und widerspenstigen Volk, was einfach nicht will, wie Gott will. Könnte man auch manchmal die armen Pastoren, ja, die haben wahrscheinlich auch diese Herausforderungen mit den Gemeinden, oder wir kennen das auch mit den Kindern, wir kennen das, wenn wir Chef sind mit Angestellten, wir kennen das auf so mannigfache Art und Weise, da wo wir in Verantwortung gerufen sind, und wir sind ja alle irgendwo in Verantwortung gerufen, da haben wir diese Zumutungen, da haben wir diese Widerstände. Und ich habe gelernt in meinem Leben, dass Gott nie im Voraus gibt, sondern die Segnungen kommen immer im Laufen. Und ich habe mich entschieden in dieser Zeit, ich möchte auf ewigem Wege bleiben. Ich möchte mich den Zumutungen Gottes stellen, weil ich weiß, dass er mir immer das Gute geben wird. Weil gut, der Begriff gut, nur bei ihm verortet ist, nirgendwo anders. Und er darf sein Bild malen von gut in meinem Leben, wie er sich das vorstellt, nicht wie ich mir das vorstelle. In Psalm 68 steht: Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Oder in Psalm 23,6: Die Güte und Gnade, nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Das ist eine Verheißung. Und ich möchte uns so ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, immer wieder nicht Anstoß zu nehmen an diesem Gott. Jesus sagt: Selig oder glücklich sind die, die sich an mir nicht ärgern. Ärgere dich nicht über das, was in deinem Leben, über das Feuer, was in dein Leben kommt zum Teil. Ärgere dich nicht daran, stoße dich nicht daran, sondern sei wie Mose und sag: Herr, das ist eine Zumutung, aber Herr, ich gebe es dir, und wie sollen wir das jetzt machen? Wie machst du das jetzt? Wie darf jetzt das Gute auf mich zukommen? Ich lasse los. Ich lasse die Dinge aus meinem Leben reißen, und wenn es mich alles kostet, es wird mich Mühsal und Tränen kosten, ja, das wird es. Es hat mich Mühsal und Tränen gekostet. Und es wird mich auch weiterhin an vielerlei Stellen Mühsal und Tränen kosten. Kennt ihr das? Es ist manchmal nicht so schön. Aber wenn wir immer wieder diesen Nagel finden, wo Gott das Bild seiner Güte dran aufhängen kann, wenn wir sagen: Du bist gut und ich weiß, dass du gut bist. Ich weiß, dass du gut bist. Dann werden wir auch erleben, was das tatsächlich heißt. Und es wird unser größtes Glück sein. Der reiche Jüngling ist traurig davongegangen, weil er sich der Zumutung nicht stellen wollte. Er hat nicht erfahren, dass bei Gott alles möglich ist. Aber Mose hat es erfahren. Mose hat sich schleifen lassen. Mose ist immer wieder aufgestanden. Und ich bitte euch jetzt, dass ihr den Finger Gottes oder die Hand Gottes auf euer Herz legen lasst. Lasst uns einfach eine Weile still werden und lasst Gott seine Hand auf euer Herz legen und sagt: Herr, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Leite mich, Herr, auf ewigem Weg. Ich sage dir Danke. Ich sage dir Danke, dass deine Güte jeden Morgen neu ist. Ich sage dir Danke, dass wir den Mut haben, loszulassen. Den Mut haben, uns der Zumutung zu stellen und darin dir zu begegnen. Danke dafür. Und ich danke dir auch für viele, viele, viele Zeugnisse, wo du uns begegnen darfst, gerade darin, gerade an diesen Stellen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du diese Prozesse bedeckst mit deinem Blut, dass du die Gedanken und die Herzen meiner Geschwister behütest und bewahrst in diesen zum Teil schmerzlichen, tränenreichen Prozessen. Ich sage dir Danke, dass du persönlich da hineinkommst und persönliche Begegnung schaffst mit deinem liebenden Vaterherz. Ich sage dir Danke, dass keiner einknicken muss, sondern dass du Stärke und Schutz bietest. Ich sage dir Danke, dass du keinen alleine lässt. Nicht eine Sekunde lässt du uns alleine, sondern du bist ein guter Vater. Und wir können sagen: Der Herr ist zu meiner Rechten. Deshalb wanke ich nicht. Amen.